Sie hören den Kurier.
Bevor es losgeht, eine entgeltliche Information der Bundesregierung. Hi, auch wir haben zu Beginn der Pandemie den Daily Podcast im Homeoffice gemacht. Doch mittlerweile können wir als Team wieder alle zusammenarbeiten, weil wir jetzt alle geimpft sind. Die Impfung schützt nachweislich vor einem schweren Krankheitsverlauf und vor Long-Covid. Vor allem aber gibt sie uns die Sicherheit, dass wir uns sorgenfrei treffen können. Denn eines haben wir gelernt, man darf Corona nicht unterschätzen. Und alle Experten und Expertinnen sind sich einig, die nächste Welle kommt bestimmt, spätestens im Herbst. Nur wenn wir gemeinsam eine hohe Impfquote erreichen, sind wir alle geschützt und können gut durch die nächste Welle kommen. Deswegen sagen wir, macht euch schlau und lasst euch impfen. Rechtzeitig. Alle Infos zur Impfkampagne der Bundesregierung findet ihr auf gemeinsamgeimpft.at. Also geht auf gemeinsamgeimpft.at und teilt den Link mit euren Freunden. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes.
Es grieselt wieder einmal ein bisschen zwischen den Koalitionspartnern ÖVP und Grüne. Und nicht zum ersten Mal. Aktueller Grund jetzt ist ein Tweet von ÖVP-Generalsekretärin Laura Sachs-Lehner, die ja durchaus bereits für auffällige Aussagen bekannt ist. Einer ihrer neuesten Tweets ist allerdings auch für ihre Verhältnisse etwas hart formuliert. Insgesamt 16.000 Asylansuchen wurden heuer bereits gestellt, schreibt sie. Die allermeisten Asylwerber stammen aus Afghanistan und Syrien. Damit leide Österreich an der pro Kopf zweithöchsten Belastung durch Asylanträge in der EU. Ich glaube, ich spreche für viele Österreicher, wenn ich sage, dass ich nicht unbedingt darunter leide, dass Menschen Asylanträge stellen. Was Sachs-Lehner wohl gemeint haben könnte, ist, dass die Verwaltung, konkret das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, darunter leidet. Allerdings gab es in der Vergangenheit auch schon weit mehr Asylanträge pro Jahr. Und was man auch sagen muss, ein Antrag bedeutet noch lange keinen Aufenthaltstitel. Wie also umgehen mit dieser Aussage? Dazu haben wir heute Lukas Garleitner-Gerz von der Asylkoordination Österreich im Interview. Mein Name ist Elias Nadmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Die Welt eilt derzeit von Ereignis zu Ereignis, angefangen mit Corona bis zum Ukraine-Konflikt und den Energiekosten, sodass das Jahr 2015 heute schon fast längst vergessen scheint. Mehr als 88 Asylanträge hat es damals gegeben, so viele wie nie zuvor, klammert man die Ungarnkrise von 1956 einmal aus. Und nach dem Höhepunkt der Fluchtbewegung gingen die Zahlen langsam zurück, bis dann 2019 nur noch 12.800 Anträge gestellt worden sind. Doch im Vorjahr sind die Zahlen dann wieder gestiegen und jetzt halten wir in den ersten 4 Monaten eben bei diesen 16.000 Anträgen. Verglichen mit der Bevölkerungsgröße liegt Österreich im EU-Vergleich damit tatsächlich auf Platz 2 hinter Zypern. Geflüchtete aus der Ukraine sind da übrigens noch gar nicht mit eingerechnet, weil sie auch ohne Asylantrag jetzt Zugang zur Grundversorgung und zum Arbeitsmarkt bekommen. Derzeit sind 75.000 ukrainische Vertriebene in Österreich registriert. Doch wie viele Asylwerber erhalten jetzt auch tatsächlich Asyl? Da hat es heuer 26.500 Entscheidungen gegeben und nur bei 7.000 wurde auch ein Aufenthaltsrecht vergeben. 14.600 Bescheide sind negativ gewesen. Sprich, noch lang nicht alle Asylwerber dürfen auch bei uns bleiben. Kommen wir noch einmal zurück zur Leidensfrage und da könnte man aber durchaus sagen, dass wir alle an dem System leiden, weil eben zwischen Antrag und der Entscheidung oft viele Jahre vergehen. Einer, der das aus der Praxis bestens kennt, ist Lukas Garleitner-Gerz. Er ist Asylrechtsexperte und Sprecher der Asylkoordination Österreich. Die unterstützt bei der Beratung und Betreuung von Flüchtlingen und vernetzt NGOs und engagierte Einzelpersonen. Meine Kollegin Elisabeth Hofer hat ihn daher für uns heute interviewt.
Aber Herr Garleitner-Gerz, Sie sind ja Asylrechtsexperte oder Asylexperte. Wie beurteilen Sie denn die Aussage der Frau Generalsekretärin, man leide unter den vielen Asylanträgen?
Also da geht es ja sehr viel um diese Diktion von der Frau Sachs-Lehner. Ich versuche hier möglichst eben bei den Fakten zu bleiben und zu schauen, was sagt sie damit aus. Und ich denke, unabhängig davon, wie man zu dieser Aussage steht, glaube ich, dass sie auch nicht haltbar ist, wenn man sich die Zahlen genauer ansieht. Denn sie führt hier einen Parameter an und das sind die Antragszahlen, die unbestritten hoch sind. Mhm. Jetzt muss man natürlich, wenn man hier prozentuale Steigerungen anführt, also es ist immer wieder gesagt worden, 138% mehr Anträge als im Vorjahr, mhm. ist einmal der erste Schritt, dass man sich anschaut, was ist denn der Vergleichszeitraum? Der Vergleichszeitraum im vorigen Jahr war ein Rekord-Minus-Zeitraum an Anträgen, weil wir waren hier noch viel stärker in der Pandemie. Es hat viel weniger Reisebewegungen gegeben und es hat in den letzten 3 Jahren haben wir eigentlich Rekord-Minus-Zahlen mhm. gehabt, also 2018 bis 2020 und auch Anfang 2021 waren die Zahlen noch sehr niedrig. Das heißt, der Vergleichszeitraum ist hier sehr wichtig und ich glaube auch, dass der Parameter der Anträge an sich nicht aussagekräftig ist.
Sie schreiben ja auch, man muss Statistiken richtig lesen können. Was heißt das denn im konkreten Fall?
Im konkreten Fall muss man hier sagen, ja, wir haben 16.000 Anträge in den ersten 4 Monaten 2022 gehabt, das stimmt. Wenn man aber jetzt weitergeht und schaut, welche Belastung hängt denn mit den Anträgen an sich zusammen, beziehungsweise bleiben die Leute überhaupt in Österreich, dann muss man hier auf weitere Statistiken schauen. Mhm. Und zwar sehen wir hier vor allem im Bereich sonstige Entscheidungen, dass in den ersten 4 Monaten gleichzeitig 5.000 Verfahren eingestellt wurden. Das bedeutet, mhm. dass 5.000 Menschen, aus der Praxis wissen wir, eingestellt werden Verfahren dann, wenn die Menschen in andere Mitgliedsländer weiterziehen und nicht mehr in Österreich greifbar sind, beziehungsweise hier eine Meldeadresse haben. Wenn man nun von diesen 16.000 Fällen 5.000 abzieht, dann sind wir schon nur mal bei 11.000. Mhm. Und die Aufregung ist schon ein bisschen geringer. Ich denke, also das ist ein ganz wichtiger Parameter, weil, und wieso bin ich darauf gekommen? Ich habe mir die Grundversorgungszahlen angeschaut. Die Grundversorgungszahlen sagen aus, wie viele Menschen werden quasi als Asylwerber in Österreich versorgt, also mit Unterkunft und Verpflegung. Und hier ist ein sehr interessantes Phänomen zu beobachten, seit in den letzten 2-3 Jahren schon, dass wir beständig gleich viele Personen, nämlich insgesamt ca. 30.000 Menschen, wobei hier Asylwerberinnen und Asylwerber nur ca. 20.000 sind, aber diese Zahl ist seit 2-3 Jahren gleich. Und das zeigt auch, dass es hier irgendwo einen Erklärungsbedarf gibt. Wir haben einen sehr hohen Anstieg an Anträgen, gleichzeitig aber gleich viele Menschen in Grundversorgung. Und aufgrund der Einstellungen sieht man, dass hier sehr viele Menschen weiterziehen und hier die, wenn man das in ihrer Diktion von der Frau Sachs-Lehner sagt, die Belastung geht dann auf andere Länder über, denn die haben dann die Versorgung und die führen diese Verfahren dann zu Ende. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass wenn man die Statistiken sich ein bisschen genauer ansieht, dann sieht man, dass es hier der Frau Sachs-Lehner herzlich wenig um den Inhalt der Sache geht, sondern bloß um einen Aufreger zu produzieren, in den Schlagzeilen zu sein oder auch einfach nur um der Provokation willen. Das kann ich nicht abschließend beurteilen.
Mhm. Wenn ich das richtig verstanden habe, schreiben Sie ja auf Twitter, vielleicht können wir darüber noch kurz näher sprechen, dass in dieser Statistik nicht differenziert wird zwischen Entscheidung und Person oder umgekehrt, dass es in der medialen Berichterstattung oft von Personen die Rede ist, wo es doch in der Statistik um Entscheidungen geht.
Genau. Also in der allgemeinen Berichterstattung, die ja von der Frau Sachs-Lehner aufgegriffen wurde, werden sehr oft eben die Entscheidungen angeführt. Frau Sachs-Lehner hat dann in ihrem Tweet differenziert zwischen Vertriebene aus der Ukraine, ich zitiere hier, und die anderen Personen, die hauptsächlich, glaube ich, oder dass sie die oft oder die meistens aus wirtschaftlichen Gründen nach Österreich kommen. Hier wird klar der Bezug zur Entscheidungsstatistik gezogen und diese Entscheidungsstatistik ist irreführend, denn betrachtet man den Bericht des Innenministeriums, dann ist das mehr oder weniger eine Leistungsstatistik. Weil hier werden quasi alle Entscheidungen, die Behörde getroffen hat, angeführt. Nun muss man aber hier schon in Betracht ziehen, berücksichtigen, dass in einem Asylverfahren mehrere Entscheidungen gleichzeitig getroffen werden. Das heißt, wenn man zum Beispiel Asyl keinen Anspruch hat, ist Asyl negativ, dann wird geprüft, ob die Person etwa aus Gründen der Menschenrechtskonvention, Artikel 3 Menschenrechtskonvention, einen Aufenthaltstitel bekommt, wird das verneint, wird noch geprüft, ob die Person ein Recht auf das sogenannte humanitäre Bleiberecht hat. Bekommt nun die Person das humanitäre Bleiberecht? Ist das eine Person, die hier bleiben darf? In der Statistik schlägt es sich aber mit zweimal negativ und einmal positiv nieder. Das heißt, dreifach sogar in diesem Fall. Das heißt, nimmt man nur die Entscheidungsstatistik heran, kann man nicht, man kann aus dieser Statistik nicht schließen, wie viele Personen von den Antragstellerinnen in Österreich bleiben. Und das ist etwas, was sehr oft missverstanden wird. Und dadurch sind auch die negativen Zahlen viel höher, als tatsächlich es sich in der Realität in Personen widerspiegelt.
Mhm. Und zu dieser Differenzierung zwischen Flüchtlingen aus der Ukraine und aus anderen Ländern wollte ich Sie noch fragen. Zunächst, also ist diese Differenzierung rechtlich überhaupt möglich? Kann man das überhaupt machen? Und zweitens, ich glaube, zu wissen, dass die Herkunftsländer der größten Gruppen an Flüchtlingen, die nach Österreich kommen, ja sehr oft auch positive Asylbescheide erhalten.
Also ich kann voranstellen, dass die Schutzquote im normalen, also im regulären Asylverfahren sehr, sehr hoch ist. Mhm. Das heißt, die Menschen, die nach Österreich kommen, haben sehr oft tatsächlich auch Schutzbedarf. Und das ist auch das, was ich kritisiere bei Ihrer Aussage von der Frau Sachs-Lehner, weil sie reitet hier ein totes Pferd. Sie suggeriert, es gibt sehr viele Menschen, die ohne Asylgründe nach Österreich kommen. Faktisch ist es aber so, dass die Top-Antragsländer sind Syrien und Afghanistan, wo wir eigentlich davon sprechen können, dass 100% dieser Personen hier bleiben. Es gibt, alle Personen haben eine gewisse Art von Schutzbedarf und es gibt zudem keine Abschiebungen in diese beiden Länder. Das sind die Top-Antragsländer. Dann haben wir noch weitere Länder da drinnen, wie zum Beispiel Somalia oder eben auch Ukraine in den Top-Ten Asylantragszahlen. Hier ist ein Schutzbedarf unbestritten. Das heißt, der Schutzbedarf ist sehr hoch, auch die Schutzquote. Die vom ÖVP geführten Innenministerium hier auch in der ersten Instanz gewährt wird, ist auch schon sehr hoch.
Ja? Und wenn Sie von Schutzquote sprechen, dann sprechen wir von Schutz und nicht von Asyl, weil eben auch der subsidiäre Schutz eingerechnet wird, richtig?
Okay. Genau, ich rechne, und zwar deswegen, das ist danke für die Nachfrage, der Punkt ist nämlich jener, wenn die Personen einen Antrag auf internationalen Schutz, das ist eben ein Asylantrag, stellen, dann werden darin mehrere Punkte geprüft, automatisch. Das können sich die Leute nicht aussuchen. Mhm, das heißt, verstehe. Österreich hat entschieden, dass in einem derartigen Verfahren mehrere sehr unterschiedliche Entscheidungen getroffen werden. Und das heißt aber nicht, dass jemand, wenn jemand Asyl negativ hat und subsidiären Schutz, dass jemand Asylmissbrauch gehabt hat, weil man muss diesen Antrag stellen, damit das überhaupt geprüft wird. Das heißt, man kann sich das nicht aussuchen. Und was von dem ich rede, was ich denke, was auch wichtig ist zu sagen, ist, wie viele der Personen, die einen Asylantrag stellen, stehen am Schluss mit einem Aufenthaltstitel da. Und diese, nenne ich Schutzquote, ist sehr, sehr hoch. Mhm. Und das kann man nicht eben mit einer Diskussion über rechtskräftig negative Asylentscheidungen quasi abhandeln, weil das wird der Sache nicht gerecht.
Ich verstehe.
Und zum zweiten Punkt zur Ukraine, wenn ich hier noch einhaken darf, zur Ukraine kann man hier differenzieren. Das, was die Personen aus der Ukraine, die aus der Ukraine kommen und aus anderen Ländern voneinander unterscheidet, ist hauptsächlich das, wie wir sie behandeln. Und Menschen aus der Ukraine haben Österreich entschieden, gemeinsam mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dass hier ein eigenes Verfahren eingeführt wird, ein sogenanntes Vertriebenenverfahren, wo hier ohne Ermittlungsverfahren ein Status zuerkannt wird. Diese Möglichkeit hat Österreich gewählt und ich habe diese Entscheidung auch für richtig empfunden, weil diese Menschen sonst in das reguläre Asylsystem reindrängen würden. Und hier würde es zu einer Überlastung des Systems kommen. Der Schutzbedarf ist unbestritten. Und hier hat man die richtige Entscheidung gewählt, hier den Menschen unkompliziert einen Status zukommen zu lassen, einen temporären Status. Und das ist der Unterschied. Aber die Bomben oder das Leid, von dem die Personen fliehen, unterscheidet sich nur marginal zwischen Personen aus der Ukraine und aus Afghanistan und aus Syrien. Das heißt, Fluchtgründe sind da wie dort vorhanden. Es ist nur der Unterschied, wie wir mit ihnen umgehen.
Mhm. Vielleicht abschließend noch abseits jetzt der Ukraine. Die Frau Sachs-Lehner spricht auch immer wieder von illegaler Migration. Also ich glaube zu wissen, dass man ja, sobald man ohne Aufenthaltstitel eine Grenze übertritt, illegal im Land ist, obwohl man quasi den Aufenthaltstitel erst im Zielland beantragen kann. Gibt es dann überhaupt eine Form von legaler Migration?
Nein, das ist, also doch, es gibt schon eine legale Migration. Es wird hier unterschieden zwischen der legalen Migration im Sinne von einen Aufenthaltstitel zu beantragen, wir dem legal regulären Migrationsregime. Das ist in Österreich das Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel studieren kommen will, dann muss man hier im Ausland ein Visum beantragen. Aber hier gibt es ebenfalls, also hier gibt es gewisse Regeln. Nur diese illegale Migration in dem Sinn, wie die, von der die ÖVP bzw. die Frau Sachs-Lehner sehr gern spricht, die gibt es in dieser Form eigentlich nicht. Weil im Asylregime setzen wir eine internationale Verpflichtung um. Das ist die Genfer Flüchtlingskonvention. Mhm. Und hier haben wir uns dazu verpflichtet, dass wir Menschen ein Verfahren gewährleisten, das in dem ermittelt werden soll, ob die Menschen einen Schutzbedarf haben. Und dieses Verfahren kann man im Ausland nicht starten. Das heißt, wenn Personen die Grenze ohne Reisepass überschreiten, dann sind sie ohne Visum aufhältig grundsätzlich. Es sieht aber die Genfer Flüchtlingskonvention sieht auch vor, wenn diese Personen in der Folge einen Antrag auf internationalen Schutz stellen, dann verpflichtet sich Österreich, sie auch nicht wegen irregulären Aufenthalts zu belangen. Es gibt, sie werden keinen Verfahren finden gegen einen Asylbewerber wegen illegalen Aufenthalts. Das heißt, hier sind wir wieder sehr in der Propaganda, hier sind wir sehr im Framing drinnen. Tatsächlich ist es so, die Menschen können außerhalb von Österreich dieses Verfahren nicht starten. Dafür müssen sie auf österreichischem Boden gelangen. Mhm. Die Möglichkeit, ein Asylverfahren im Ausland zu starten. Diese Möglichkeit hat Österreich schon vor zig Jahren abgeschafft. Das war das sogenannte Botschaftsverfahren im Ausland. Mhm. Hier hat man eben dazu beigetragen, dass die Fluchtwege gefährlicher wurden. Deswegen plädieren wir sehr stark für die Möglichkeit, im Ausland Asyl zu beantragen einerseits und andererseits eben diese legalen Fluchtwege zu ermöglichen, damit die Leute sich nicht der Schlepper bedienen müssen.
Alles klar. Herr Gallertner-Gerz, ich bedanke mich vielmals, dass Sie sich Zeit genommen haben für die Erklärungen.
Ja, danke auch an Elisabeth Hofer für das Interview. Wie es zwischen den Grünen und der ÖVP weitergeht, wird auch in den nächsten Wochen noch eine spannende Frage werden. Denn vor allem Klimaministerin Leonore Gewessler macht ordentlich Dampf in Sachen Klimaschutz. So auch beim Aus für Öl und Gas beim Wohnen. Zu viel Dampf, wenn es nach hochrangigen ÖVP-Politikern wie etwa Harald Mara geht. Und der schießt ordentlich quer. Auf der anderen Seite halten sich die Grünen beim ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss wenig zurück. Es geht also hin und her und dürfte weiter spannend bleiben. Wo die größten Baustellen zwischen Schwarz und Grün liegen, könnt ihr auch im Mittwochskurier und online auf kurier.at nachlesen. Und wir schauen jetzt noch kurz zu weiteren Meldungen. Im Wiener Kindergartenskandal gibt es jetzt erste personelle Konsequenzen an der Spitze. Die Leiterin der MA10, Daniela Kochler, muss gehen. das Vertrauensverhältnis zwischen der MA10-Chefin und dem für Kindergärten zuständigen Stadtrat Christoph Wiederkehr von den NEOS ist nicht mehr zu kitten, sagt Wiederkehr.
Ich habe in den letzten Tagen in der Krisenkommunikation und vor allem im Krisenmanagement gemerkt, dass es hier immer größere Auffassungsunterschiede auch mit der Abteilungsleiterin gegeben hat. Ich schätze den Einsatz von der Abteilungsleiterin der MA10 für die Wiener Kinder und Kindergärten sehr. Sie hat in der Pandemie ihr Bestes gegeben, in einer schwierigen Zeit, um die Kindergärten auch zu unterstützen. Über die letzten Tage wurde aber immer ersichtlicher, dass es unterschiedliche Ansätze gibt, wie diese Krise auch zu managen ist. Und darum habe ich jetzt auch die Entscheidung getroffen, den Bürgermeister zu bitten, sie von ihren Aufgaben auch zu entbinden.
Die Leitung der MA10 übernimmt nun ein Team aus der MA10, bis es eine neue Leitung gibt. Und die vielen verschiedenen Handy-Ladekabel sind endlich Geschichte. Ab Mitte 2024 wird es ein einheitliches Ladekabel geben. USB-C wird der Standard in der EU. Die Regelung gilt nicht nur für Smartphones, sondern auch für Tablets, Kameras, Kopfhörer und tragbare Lautsprecher. Und auch Laptops, E-Reader, Tastaturen, Computermäuse, Navis, Smartwatches und elektronisches Spielzeug sollen einen USB-C-Anschluss bekommen, solange die Geräte groß genug für diesen Anschluss sind. Für Laptops soll es eine etwas längere Übergangsfrist geben, sagt die EU. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Um Ton und Schnitt hat sich heute Aaron Ohlsacher gekümmert. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Bis bald, passt auf euch auf. Elias Nadmesnik, over and out.